herzlich willkommen zum heutigen Gottesdienst-Podcast der Evangelischen Kaschoner Gemeinde Mortshausen. Sie sind herzlich eingeladen, unsere Gottesdienste sonntags ab 10 Uhr zu besuchen. Natürlich können Sie auch über unsere Webseite unter der Adresse www.kaschonergemeinde-mortshausen.de Näheres über unsere Gemeinde erfahren. Wir hoffen, dass Sie aus dem folgenden Gottesdienst Anregungen für die vor Ihnen liegende Woche mitnehmen können.
Markus hat es ja schon gesagt, Begegnung mit dem Auferstandenen, das heißt die Predigtreihe, der wir uns befinden. Letzte Woche haben wir etwas gehört von Jesus, wie er den Jüngern begegnet ist, hinter verschlossenen Türen. Und um den heutigen Text besser zu verstehen, möchte ich eigentlich den von letzten Sonntag nochmal vorgelesen. Und wir kennen das ja aus Serien, wenn man sie manchmal guckt, wie es dann heißt, immer, was bisher geschah. Johannes 20, 19 bis 23. Am Abend aber dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, kam Jesus, trat mitten unter sie und spricht zu ihnen, Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Da sprach er abermals zu ihnen, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an, spricht zu ihnen, nehmt hin den Heiligen Geist. Welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen, und welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Ja, es war so tröstlich. Jesus kommt in ihre Situation. Sie brauchen nichts zu sagen. Er zeigt ihnen seine Hände, seine Seite. Und er macht ihnen deutlich, ich kenne euch. Ich weiß, dass ihr dieses Zeichen braucht. Und er kommt ihnen so nah. Und dann geschieht das Faszinierende. Jesus ergibt den Jüngern einen Auftrag. Er rüstet sie für den Auftrag aus, indem er ihnen den Heiligen Geist abgibt. Und dann konkretisiert er den Auftrag, indem er ihnen sagt, welchen ihr die Sünden vergibt, denen sind sie vergeben. Und denen sie ihr behaltet, denen sind sie behalten. Das ist die Ausgangssituation. Und jetzt haben wir die Situation, dass einer fehlt. Einer hat diese Situation nicht miterlebt. Einer hat diese Freude, von der hier die Rede ist, von der Auferstehungsfreude, von der Freude, dass Jesus tatsächlich lebt. Das hat einer nicht miterlebt. Und da heißt es im Vers 24 bis 31. Thomas aber, der Zwilling genannt wird, einer der 12, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihnen, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und meine Finger in die Nägelmale lege und meine Hand in seine Seite lege, kann ich's nicht glauben. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger abermals drinnen versammelt und Thomas war bei ihnen. Kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, tritt mitten unter sie und spricht, Friede sei mit euch. Danach spricht er zu Thomas, reiche deine Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Spricht Jesus zu ihm, weil du mich gesehen hast, Thomas, darum glaubst du. Selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen. Das ist die Geschichte von heute. Und wir merken oft, oder sagen wir ja oft, Geschichte wiederholt sich. Und wir haben hier eine ganz ähnliche Situation wie die erste Begegnung von Jesus mit seinen Jüngern. Und jetzt kommt Jesus nochmal. Er kommt nochmal für einen, weil er nicht da war. Ich finde das so tröstlich. Ich möchte mit euch wieder den Text entlang gehen und dann eben überlegen, was das mit uns zu tun hat. Wo der Text eben in unser Leben hineinsprechen will. Da heißt es im Vers 24, Thomas aber, der Zwilling genannt wird, einer der zwölf, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Das war ja die Ausgangslage. Einer fehlt, einer ist weg, wir wissen es nicht. Vielleicht war er ja gar nicht ängstlich. Vielleicht hat er gedacht, also ich brauche mich nicht zu verbarrikadieren. Das habe ich nicht nötig. Oder vielleicht war er unpünktlich. Gibt ja auch so Leute, wie es heißt, oder wie heißt es so schön, wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Unsere Beuler haben das am Wochenende erlebt. Noah grinst. Das Frühstück war um 8:30 und die Brötchen waren um 9:10 weg. Und naja, mehr brauche ich nicht sagen. Genau, wer jetzt das spät kommt, den bestraft das Leben. Vielleicht war Thomas ja einfach unpünktlich. Oder er war einer, der in seiner Trauer allein sein wollte. Vielleicht wollte er Abstand gewinnen. Wir kennen das auch, wenn uns Dinge passieren, die in unser Leben überhaupt nicht reinpassen. Dann gibt es Menschen, die brauchen nicht die Nähe von anderen, die brauchen nicht jemanden, der ständig zuhört und kuschelt und so, sondern es gibt Menschen, die sagen, ich will allein sein, ich brauche jetzt niemanden um mich rum. Ich möchte auch vielleicht die Zeit nutzen, um mit meinem Gott im Gespräch zu sein. Vielleicht war Thomas einer, der sich rausgenommen hat, mit ganz, ganz bewusst aus dieser Gruppe. Oder vielleicht quält ihn der Zweifel so sehr, dass er sich von den anderen isoliert hat. Vielleicht haben die anderen Jünger ja noch so ein bisschen Hoffnung gehabt, aber Thomas nicht. Wir wissen es einfach nicht, warum er nicht da war. Und ich habe mir überlegt, was war denn Thomas für ein Mensch? Thomas war ein nüchterner Wirklichkeitsmensch. Wie Jesus sagte, ich gehe wieder nach Judäa, um Lazarus zu helfen, obwohl die Juden ihn eigentlich steinigen wollten. Da sagte Thomas, wir gehen mit ihm und werden mit ihm sterben. Das ist ein Fakt gewesen. Er hat gesagt, das machen wir. Oder eben, er war auch so einer, der grüblerisch nachgefragt hat. Da spricht Thomas zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst. Wie können wir den Weg wissen? Und über diesen Thomas heißt es, über diesen Mann, dass er nicht dabei war. Und wir wissen nicht, warum. Aber vielleicht finden wir uns in den verschiedenen Antworten wieder, warum wir auch manchmal nicht dabei sind. Und mit diesen Jüngern und mit diesem Jünger geht das Geschehen weiter. Da heißt es im Vers 25, da sagten die anderen Jünger zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Da kommt etwas durch von dieser Freude, die die Jünger hatten. Wir haben das letzte Mal gehört, sie hatten eine außerordentliche Freude. Das war so die Osterfreude. Sie haben es gesehen, sie haben ihn gesehen. Das war das Schönste, was ihnen passieren konnte. Diese Freude, die ging wahrscheinlich aus ihnen rüber. Und dann kommt Thomas und sagt, wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und meine Finger in die Nägelmale lege und meine Hand in seine Seite lege, dann kann ich es nicht glauben. Da prallen so zwei Welten aufeinander. Die Freude der Jünger und der Thomas, der aber eigentlich genauso reagiert hat wie die anderen Jünger. Sie hatten doch alle Schwierigkeiten, Maria zu glauben. Sie hatten doch alle Schwierigkeiten, den Worten Maria Glauben zu schenken. Erst als sich Jesus ihnen gezeigt hat, haben sie wirklich geglaubt. Maria, die zweifelte anfangs und hielt Jesus für den Gärtner. Die Jünger, die zweifelten auch, obwohl sie mit Maria eine Augenzeugin des Geschehens hatten. Und Thomas zweifelt, obwohl 10 Jünger beteuert haben, wir haben Jesus gesehen. Er zweifelt daran, dass Jesus lebt. Er zweifelt daran, dass Jesus auferstanden ist. Und das ist nicht nur ein kleines bisschen Zweifeln gewesen, denn es ging hier tatsächlich um das ganze Leben von Thomas. Alles, worauf er vertraute, worauf er seine ganze Hoffnung setzte, worauf er sein ganzes Leben eingesetzt hatte, weil er diesem Mann nachgefolgt ist, alles das wurde durch den Tod am Kreuz hinfällig. Alles, was er hoffte, hing am Kreuz. Und dieses Zweifeln war nicht nur ein bisschen, oh, ich vertraue nicht. Das ging hier um seine Existenz. Mit der Kreuzigung, ja, da wurde ihm der Boden unter den Füßen weggezogen. Mit der Kreuzigung wurde ihm der Boden unter den Füßen weggezogen. Und vielleicht kennen wir das auch. Wir haben es ja jetzt heute schon auch gehört, Dinge, die wir nicht einordnen können. Der Simeon, warum, wissen wir es nicht. Der Job bei der Andrea, der auch noch nicht in Aussicht ist, oder mit meinen Ellenbogen. Da fällt einem manchmal auch ja alles ab. Da wird einem der Boden unter den Füßen weggezogen. Und ich fand dieses Lied, was wir da gehört haben am Anfang, so tröstlich. Wo es heißt, ich will seinen Namen anrufen. Ich will ihm alles geben. Doch was hatte Thomas hier denn überhaupt für eine Möglichkeit? Er wusste ja nichts davon, dass man seinen Namen tatsächlich immer noch anrufen kann. Und wie ging Thomas mit dieser Situation um? Zum einen, da fragt er nach der Existenz Gottes. Wenn Gott so viel Leid zulässt, dann gibt es ihn nicht oder die Macht hat nicht die Macht, es zu verhindern. Kriege, Naturkatastrophen, Hunger, Armut, Zweifel, gibt es Gott wirklich? Das plagt uns, wenn wir über Zweifel nachdenken. Etwas, was uns eben auch plagt, wenn wir zweifeln, ist eine andere Art des Zweifeln, dass Gott zwar lebt, aber hier auf dieser Erde nicht reagieren möchte oder nicht kann. Vielleicht ist das manchmal bei uns so, dass wir so zweifeln. Ein Zweifel vielleicht auch daran, dass es Gott überhaupt mit uns gut meint. Kennen wir nicht auch die Situation, dass man sagt, ja, ich glaube, dass Gott heilen kann. Und andere heilt er auch, aber mich? Heilt er mich? Vielleicht kennst du auch Zweifel an seinem Wort. Diesen Satz, das ist doch alles von Menschen geschrieben. Ist dir denn nicht auch schon mal irgendwie begegnet? Vielleicht sogar selber mal über die Lippen kommen? Und vielleicht kennst du den Zweifel daran, dass Jesus überhaupt eine geschichtliche Person war und wirklich lebte. Und das sind die verschiedensten Arten des Zweifelns. Und wo findest du dich vielleicht wieder? Thomas hat gezweifelt. Wir zweifeln vielleicht auch manchmal. Wie und wo und an was zweifelst du? Wir sind doch da manchmal ganz ähnlich wie Thomas. Und wenn du jetzt sagst, oh, eigentlich zweifle ich gerade nicht, dann freu dich, dann sei Gott dankbar. Behalte den Blick auf Jesus, selbst wenn eben auch rings um uns die Wellen manchmal ganz schön hoch herkommen. Und wie geht Thomas jetzt mit seinem Zweifel um? Da sehe ich bei ihm zwei Vorgehensweisen. Zum einen wünscht sich Thomas Beweise. Das ist doch uns auch nicht fremd. In der Philosophie und in der Theologie, da gibt es ganze Richtungen, die sich mit der Frage von Gottes Beweisen auseinandersetzt. Sie suchen in allen Ecken und Enden, um Gott zu erkennen. Und sie geraten immer wieder an ihre Grenzen. Kann man Gott beweisen oder muss man einfach an ihn glauben? Ich denke, das kann man so einfach nicht voneinander trennen. Ich glaube und ich erkenne dadurch viele Beweise Gottes im Alltag, in der Natur oder in der Gemeinde. Aber um Gott kennenzulernen, braucht es eben auch einen Glauben, damit wir das eben erkennen. Aber es ist nicht ein Glaube, der sagt, ich glaube, dass es vielleicht morgen schönes Wetter ist. Das ist ein Glaube, der entstehen kann, wie dann auch Hiob sagt, aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das ist nicht einfach ein bisschen, das Wetter wird schön, das ist eine feste Zuversicht. Das ist das, was wir erkennen können, wenn wir mit ihm unterwegs sind. Und dann werden manch Dinge, wo vielleicht ein anderer sagt, das ist doch Zufall, das ist Glück, das ist dann für mich eben ein Beweis für Gott, Gottes Gegenwart, für seine Nähe, für seine Zärtlichkeit, für seine Fürsorge gegenüber uns Menschen. Das war so das eine. Thomas, er wünscht sich Beweise. Und das andere, was sich Thomas wünscht oder was Thomas macht in seinem Zweifel, er frisst diesen Zweifel nicht in sich hinein. Deshalb fand ich das so mutig heute auch, dass wir von den Dingen gehört haben, wo manche Schwierigkeiten haben. Thomas hat diese Dinge formuliert. Er hat seinen Zweifel seinen Mitgeschwistern genannt, seinen Brüdern und Schwestern. Und genauso dürfen wir auch untereinander unseren Zweifel bekennen. Uns bekennen, was uns Sorgen macht, was uns manchmal auch unseren Glauben aus unserem Herzen nimmt. Und gemeinsam dürfen wir dann einen Weg gehen. Miteinander können wir dann einen Weg gehen. Man kann sich gegenseitig trösten. Man kann füreinander da sein. Man kann füreinander beten. Und ich finde das so tröstlich, weil es eben auch Momente im Leben gibt, wo wir vielleicht so sind, dass wir sagen, eigentlich kann ich gar nicht mehr beten. Ich bin eigentlich zu schwach. Ich will auch gar nicht. Mir ist der Mut verloren gegangen. Ich bin frustriert. Dann wissen wir, wenn wir das einander sagen, dass eben jemand für uns betet. Und das ist gut. Und ich lade auch euch ein, wir haben auch hier einen Gebetskreis jeden Dienstag, wo wir nicht einfach nur die Namen runterbeten von irgendwelchen Missionaren. Das ist auch ein sehr persönliches Gebet. Und wir hatten auch schon die Situation, dass Menschen uns die Sachen anvertraut haben, wo wir dann dafür beten konnten. Und ich lade euch ein, auch das zu nutzen, wenn ihr merkt, ich möchte, dass dafür Menschen beten. Vielleicht sagt das mir, sagt das die Irmgard, sagt das, wer ist noch, die Ingrid ist noch dabei. Und ja, sind einige dabei. Oder kommt einfach dazu und wir beten gemeinsam. Was haben wir da für eine Chance? Und was für eine Chance hatte Thomas in dem Moment, wo er eben diesen Zweifel formuliert hat? Und dann wird ihm der Zweifel, denken wir, ja, gleich genommen. Aber das war nicht so. Thomas hat das erlebt, dass er eben nicht gleich den Zweifel genommen bekommen hat. Jesus erscheint nicht plötzlich gleich. Jesus denkt nicht, jetzt hat einer gefehlt, jetzt muss ich gleich wieder zurück, weil Thomas gefehlt hat. Nein, Thomas, er musste sich zuallererst einmal gedulden. Nachdem er es formuliert hat, dass er Beweise will, nachdem er den anderen Jüngern von seinen Sorgen erzählt hat, dann musste er warten. Und dann heißt es im Text, und nach 8 Tagen waren seine Jünger abermals drin versammelt und Thomas war bei ihnen. Jetzt war er da. Und wie ist das, wenn wir zweifeln? Wir bekommen doch auch nicht immer gleich eine Antwort, so wie es Andrea vorhin gesagt hat. Ja, 14 Tage sind noch hin, sie weiß es noch nicht. Wir bekommen nicht immer gleich eine Antwort. Und Thomas musste 7 Tage warten. Das ist eigentlich keine lange Zeit. Aber wenn wir eben nicht wissen, wann Gott handelt, wenn wir nicht wissen, dass er reagieren wird in der nächsten Zeit, dann ist das eben wirklich lange, dieser offene Ausgang, den man da abwartet. Und wenn man dann so wie Thomas zwischen und Hoffen und Bangen schwebt, dann kann das zermürbend sein. Dann kann das eben uns belasten. Dann kann man feuchte Füße kriegen, wenn man so lange wartet. Und vielleicht kennen wir das ja. Vielleicht auch ihr, warten auf Prüfungsergebnisse. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, bei euch Jungen, wenn man mal eine Arbeit geschrieben hat, wo man vielleicht nicht ganz so sicher ist, dann wartet man voller Bangen, hat man es geschafft, hat man es nicht geschafft. Wird die Endjahresnote gut oder schlecht oder wie auch immer? Dieses Bangen kennt ihr vielleicht. Warten auf die Antwort eines wichtigen Briefes. Ich weiß nicht, wie es mir gegangen wäre, wenn ich diesen Brief geschrieben oder wie ich den Brief geschrieben habe, habe ich eigentlich damit gerechnet, dass erstmal nichts passiert. Und dass Gott dann auch plötzlich so schnell gehandelt hat, das war ein Riesengeschenk. Aber manchmal warten wir eben auch auf einen Brief, einen ersehnten. Oder manchmal ist das immer so für mich, warten, wenn dann die Hochrechnungen kommen bei den Bundestagswahlen, Landtagswahlen, wo man so diese Spannung im Raum hat und das Knistern im Raum und plötzlich kommt die erste Hochrechnung und bei den einen gehen die Arme hoch und bei dem anderen bleiben sie unten, weil es Verlierer und Gewinner gibt. Aber auch da ist so dieses Warten auf ein bestimmtes Ereignis oder das Warten auf eine Freundin. Warten auf eine Freundin oder Frau, die man lange nicht gesehen hat. Das sind alles Dinge, wo wir eben gelernt haben zu warten. Und warten ist manchmal tatsächlich ganz schön herausfordernd. Und so musst du auch Thomas warten. Warten auf Sicherheit, warten auf Antwort. 7 Tage. Und eben, wie schon gesagt, das ist ja eigentlich schlimm, wenn man nicht weiß, wie lange man warten muss. Aber schlussendlich lässt Jesus ihn eigentlich nicht so lange zappeln, finde ich zumindest. 7 Tage lang musste Thomas sich gedulden. Und dann geschieht etwas, was die Jünger auch schon erlebt haben. Jesus begegnet ihm. Jesus kommt zu ihm in seinem Zweifeln. Jesus verlangt nicht zuerst, dass Thomas sich auf den Weg macht ihn sucht als den Auferstandenen. Sondern es heißt, und nach 8 Tagen waren seine Jünger abermals drinnen versammelt. Thomas war mit ihnen, ist wichtig. Und dann kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt mitten unter sie und spricht, Friede sei mit euch. Das ist genau die gleiche Situation wie vor 8 Tagen, da, wo Jesus den anderen Jüngern begegnet ist. Und auch hier wieder dieses Shalom, dieses Friede sei mit euch, dieses ich komme euch entgegen, ich gebe euch das, was vertraut ist. Friede sei mit dir, Friede sei mit euch. Und dann heißt es, danach spricht er zu Thomas, reiche deine Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite. Sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Und wieder erleben wir die Freundlichkeit von Jesus, die Liebe, die er für seine Jünger empfindet. Thomas braucht auch nicht zu sagen, ich will deine Wunden sehen, sondern Jesus kommt in seine Situation, er kommt in seinen Zweifel hinein und er zeigt sie ihm einfach. Und ich stelle mir das so tröstlich vor. Da steht Thomas in der Mitte der Jünger und Jesus zeigt ihm die Wunden und sagt, komm her, lege deine Hand in meine Hand, lege deine Hand in meine Seite. Weil ich genau weiß, dass du zweifelst und dass dein Zweifel genommen wird, wenn du das siehst. Das ist so tröstlich. Und hier finden wir kein Wort, kein Vorwurf. Wir finden kein böses Wort, sondern wir erleben Liebe und Verständnis von Jesus für seine Situation. Wir haben oft so den Eindruck, wenn wir am Zweifeln sind, dann sind wir ganz schlechte Christen. Dann ist alles um uns herum schlimm. Aber ich glaube, dass Jesus ein großes Herz hat für seine Kinder. Und wenn er sieht, dass wir zweifeln, ist er nicht derjenige, der hier sagt, also nee, ich glaube, dass es Jesus das Herz blutet, wenn er sieht, wie es uns geht. Kein Wort des Vorwurfs, sondern Liebe und Verständnis. So geht er auch mit uns um. Und das tat Jesus und das tat Thomas auch. Er hat angefangen, ihm zu vertrauen. Er hat plötzlich erkannt, das ist nicht einfach nur irgendwer, sondern er erkannt, das ist Jesus. Und ich finde seine Reaktion jetzt total faszinierend, wo er sagt, mein Herr und mein Gott. Ich finde das was ganz Besonderes. Thomas sieht jetzt in Jesus nicht nur noch einen Prophet, wie es die Emmaus-Jünger gesagt haben, oder irgendeine Person, sondern er erkennt in diesem Moment Jesus als Gott an. Das ist ein Glaubensbekenntnis bestehend aus fünf Wörtern. Mein Herr und mein Gott, sagt er. Plötzlich erkennt er ganz viel. Es fiel ihm vielleicht so wie Schuppen von den Augen. Er weiß, dass er jetzt zum Vater gehen wird und dass der Vater in ihm ist. Denn nachzulesen Johannes 12, wo es heißt, wer an mich glaubt, der glaubt nicht an mich, sondern an den, der mich gesandt hat. Das hat er wahrscheinlich erkannt. Oder wer mich sieht, der sieht den Vater. Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir? Johannes 14, Vers 9 und 10. Oder an anderer Stelle hat Jesus gesagt, ich gehe zum Vater. Diese Beziehung hat er mit diesem kleinen Satz, mein Herr und mein Gott, nicht in Frage gestellt, sondern bestätigt. Und ich fand das so tröstlich, eben diesen Satz, mein Glaube wird stärker in der Gegenwart meines Retters. Genau das hat eben Thomas hier in dieser Situation erlebt. Er hat das erkannt und sein Zweifel wird zu einem Bekenntnis der Gottheit Jesu. Und er hat das kapiert und aufgrund dieser Begegnung hat er angefangen an den Herrn, an Jesus Christus, an den Retter zu glauben. Er hat Jesus gesehen und er folgt dem Befehl von Jesus, sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Da spricht Jesus zu ihm, weil du mich gesehen hast, Thomas, darum glaubst du. Selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Jetzt wird es eigentlich nochmal ernst in unserem Text. Nämlich für uns. Jesus spricht nämlich jetzt genau zu dir, er spricht zu mir, spricht dich an. Denn wir sind letztlich diejenigen, die Jesus nicht sehen können. Zumindest hier auf der Erde, nicht mit unseren Augen hier jetzt, sondern wir können Jesus auf andere Weise sehen, aber er spricht hier über das Sehen. Wir sind dann selig und glückselig, wenn wir an den Auferstandenen glauben, wenn wir unser Leben ihm anvertrauen. Und was bedeutet das denn? Das heißt, dass wir einen Zustand erleben werden, wo es uns gut gehen wird, weil wir erkennen, dass wir in die Gemeinschaft mit Jesus aufgenommen werden. Wenn wir an Jesus glauben, obwohl wir ihn eben nicht sehen, dann bekommen wir den Heiligen Geist. Wir bekommen ein neues Leben, ein Leben in seiner Gegenwart, ein Leben mit ihm in uns, denn durch seinen Geist ist er da. Vielleicht geht es dir wie den Jüngern und wie den Thomas. Du glaubst nur, wenn du stichhaltige Beweise bekommst von Gott. Vielleicht glaubst du auch nur, wenn du ihn gesehen hast. Dann vielleicht, dann muss ich dich enttäuschen. Jesus, er ist nicht mehr hier auf dieser Erde. Er ist zu seinem Vater im Himmel zurückgekehrt. Und er wird wiederkommen, sichtbar wiederkommen. Jetzt ist er durch seinen Geist da. Aber er wird uns sichtbar erst in Zukunft auf uns zukommen. Und wir wissen nicht wann. Und dann wird er kommen. Er wird diejenigen sammeln, die Jesus zu Lebzeiten aufgenommen haben. Wir dürfen glauben, auch wenn wir ihn nicht sehen, weil Jesus sich eben gezeigt hat. Und obwohl es Dinge gibt, die uns in diesem Ganzen auch helfen können, die uns dabei helfen können, an ihn zu glauben. Wir haben viele Zeugen. Das hatte Maria nicht. Sie war die Erste. Die Jünger hatten Maria als Zeuge und wurden selber zum Zeugen. Und an anderer Stelle heißt es in der Bibel, im 1. Korinther 15, Vers 6, danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal. Also Jesus, er hat sich ganz vielen gezeigt. Wir haben eine ganze Menge Zeugen. Und diese Offenbarungen, diese Berichte selbst können niemals Gegenstand historischer Forschung sein. Aber für mich ist die Bibel ein historischer Fakt und ich darf ihr vertrauen. Und dann heißt es schlussendlich noch, haben wir eine ganze Wolke von Zeugen im Hebräer 12, 1. Darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns ständig umstrickt und lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist. Ja, wenn wir es schaffen, unseren Zweifel zu überwinden, wenn wir es schaffen, Gott unseren Zweifel zu ergeben, dann dürfen wir mit dem Einstimmen, mit dem Bekenntnis von Thomas, mein Gott und mein Herr. Und wir haben Zeugen, wenn wir um uns herum schauen in unserer Gemeinde, wenn wir in der Allianz zu tun haben, sind so viele Menschen, die Christen sind. Das alles sind Zeugen und Beweise letztlich für die Gegenwart unseres Herrn. Mein Herr und mein Gott. Das ist das Bekenntnis eines Mannes, der gezweifelt hat, der traurig war, der nicht ein und noch aus wusste. Und wie ging es dann mit diesem Zweifler, mit diesem Thomas weiter? Erst hat er gezweifelt, dann begegnet er Jesus und dann hat er angefangen, im Osten, nicht im Ostblock, sondern im Osten von Israel, Jesus zu verkünden. Und Thomas ergründete die bestehende Kirche der Thomaschristen in Indien. Ja, die Wurzeln in diesem Land gehen auch zurück auf seinen Dienst. Und er starb als Märtyrer für Jesus. Sein Zweifel hat er überwunden durch die Gottesbegegnung. Und auch wir können unseren Zweifel durch Gottesbegegnungen überwinden. Denn wir sehen ihn zwar nicht mit unseren Augen, aber mit unseren Herzen können wir ihn erkennen. Jesus wurde im Leben von vielen Menschen groß. Und auch das ist für uns ein Zeichen, ein Beweis. Das ist für mich ein Hinweis dafür, dass Jesus lebendig ist. Ich hoffe, dass es euch auch so geht. Und damit meine ich jetzt nicht den Märtyrertod. Jesus ist auferstanden. Jesus hat den Zweifel überwunden und Jesus lebt tatsächlich. Ihm dürfen wir folgen, ihm dürfen wir nachfolgen und ihm dürfen wir all das geben, was uns belastet. Amen.